danken dir, ja, dass du uns gerufen hast. Der Ruf in die Nachfolge, das ist dein Ruf gewesen. Ja, und dein Ruf mitzuarbeiten ist auch dein Ruf. Herr, ich bitte dich, dass du das jedem Einzelnen auch klar machst, wozu du ihn gerufen hast. Und wenn vielleicht auch eine besondere Situation, eine Auszeit da ist, dann gib du auch darüber Frieden. Ja, aber rüttel du auch die von uns wach, die ja aus irgendeinem Grund das vielleicht vernachlässigt haben, liegen haben lassen. Und zeig du uns auf, was uns hindert, daran noch effektiver in deinem Reich ja, zur Verfügung zu stehen, mitzuarbeiten. Ja, gebrauch du das Wort jetzt in Jesu Namen. Amen. Da heißt Hebräer 12, Vers 1 bis 3, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, um mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ja, wie gesagt, vier Gründe, die ich euch aufzeigen möchte, die uns daran hindern, da zu sein, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Ja, das erste, das ist die mich umstrickende Sünde. Wir haben es ja gerade eben gelesen, diese Sünde, die wir ablegen sollen. Das ist das erste und größte Hindernis bestimmt in unserem Leben. Hierbei geht es nicht unbedingt um ein sündloses Leben, sondern um die geduldete Sünde. So möchte ich das jetzt mal heute nennen. Ihr könnt bestimmt auch einen anderen Begriff dazu nehmen. Aber es gibt Sünde in unserem Leben, die wir dulden, die wir akzeptieren, die wir rechtfertigen. Und das ist das eigentliche Problem. Sünde, die wir erkennen, die wir bekennen, die sind nicht das wirkliche Problem, denn die vergibt der Herr. Stimmt's? Weil wir haben einen Gott, der Sünde vergibt. Ja? Also das ist nicht das Problem. Im folgenden Vers, in dem Vers 4, redet der Schreiber des Hebräerbriefs dann weiter und er erwähnt es, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Er spricht dann eben von einem Kampf gegen die Sünde. Ich sage immer, dass solange wir diesen Kampf kämpfen, ist es okay. Ja, das ist manchmal ein Kampf. Wir haben davon auch heute gesungen. Manchmal können wir den Sieg noch nicht sehen. Aber wenn wir diesen Kampf wirklich annehmen und sagen, nein, ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich möchte diese Sünde überwinden, ich möchte wirklich davon frei werden, ich möchte dem Herrn dienen, dann ist das nicht wirklich das Problem. Das Problem sind vielmehr Sünden, die wir aus irgendeinem Grund nicht angehen, nicht dagegen kämpfen. Und davon gibt's heute so einiges in unserer christlichen Welt, was wir so gemeinhin akzeptieren, was wir so gemeinhin rechtfertigen. Das kann anfangen zum Beispiel bei der Unvergebenheit. Ja, das ist durchaus eine Sünde, die wir in christlichen Kreisen immer wieder treffen. Ich predige oft und gerne über das Thema Vergebung, weil ich denke, das ist eines der ganz, ganz wesentlichen Punkte. Und ich treffe immer wieder Leute, die dann sagen, mir fällt das so schwer. Ja. Unvergebenheit ist definitiv eine dieser geduldeten Sünden. Geduldet, warum? Weil es Leute gibt, Christen, ich rede nicht von ungläubigen Menschen, sondern Christen, die sagen, ja, warum soll ich jetzt, ich bin doch das Opfer, ich habe sowieso schon Leid erfahren, warum soll ich jetzt nochmal mich beugen und dem anderen vergeben? Ja? Das ist so eine Art und Weise, wie wir diese Unvergebenheit dann dulden in unserem Leben. Ja. Definitiv ein Problem, weil der Mensch, der so argumentiert, auch nicht verstanden hat, was Vergebung wirklich bedeutet. Ja. Vergeben können ist ein Privileg. Das ist nicht eine Schuldlast, die auf uns liegt, sondern es ist eine große Freude, wenn wir dann wirklich diese Last auch loswerden können. Aber es gibt auch andere Sünden, die wir in unserem Leben dulden können. Lasst mich eine ganz moderne, die zwar schon lang gibt, aber heute natürlich viel aktueller ist denn je, erwähnen. Pornografie ist eine von diesen, ja, die man heute auch in christlichen Kreisen rechtfertigt. Ja. Ich tue doch niemandem Schaden zufügen. Ja. Das ist doch nur zwischen diesem Bildschirm und mir. Ja. Und so rechtfertigt man eine Sünde, die unser Leben am Ende quält und zugrunde richtet. Ja. Pornografie, das ist definitiv ein großes Problem, und dass man keinem anderen Schaden zufügt, ist komplett verkehrt. Da fügt man natürlich jemandem Schaden zu. Man unterstützt diese ganze Pornografieindustrie und ist Teil dessen. Also das ist ein Riesenproblem. Oder man könnte auch andere Dinge erwähnen, wie Ehebruch, was heute ja auch immer wieder auch gerechtfertigt wird, auch mit so Gedanken, Gott ist doch ein Gott der Liebe und ja, Gott will doch, dass ich glücklich bin. Also warum sollte er dann gegen so etwas haben? Ja? Vielleicht kommt euch das komisch vor, aber solche Argumentationen gibt es in christlichen Kreisen mehr denn je. Ja? Und so rechtfertigen wir Dinge in unserem Leben, dulden wir Dinge in unserem Leben, die uns daran hindern, in Gottes Werk mitzuarbeiten. Okay? Also, eine Frage an jeden Einzelnen von uns. Gibt es geduldete Sünde in deinem Leben, in meinem Leben? Es gibt nur eine Lösung. Legt sie ab. Ja, so hat der Hebräerbriefschreiber gesagt, ja, dass wir diese umso leicht umstrickende Sünde ablegen müssen, ablegen sollen, damit wir auch dem Herrn dienen können. Das zweite Hindernis sind die Lasten, die mich behindern. Ja, in dem Vers 1 von dem Hebräer 12, da hieß es ja, dass wir die Lasten oder die Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen sollen. Last ist nicht nur Sünde, ist auch eine Last. Sünde kann auch eine Last sein, aber ich denke, dieser Begriff geht weit drüber hinaus. Sünde ist praktisch alles, was eine zu große Bedeutung in meinem Leben hat. Eben auch viele neutrale Dinge. Ja, das muss nicht unbedingt eine Sünde sein. Aber mit Last zu laufen, das ist ein großes Problem. Als ich vor 36 Jahren das erste Mal nach Peru kam, wollte ich eine Missionsstation hinten im Urwald besuchen. Dazu musste ich zuerst mal in diese Urwaldhauptstadt fliegen. Das ging ganz gut, auch damals schon ganz gut. Und dann war das etwas schwieriger, weil dann ging es über 80 Kilometer oder sollte es über 80 Kilometer auf einer Urwaldpiste gehen, mitten in den Urwald rein. Und es war Regenzeit, es hat schön geregnet und das war keine Teerstraße, sondern eine Lehmpiste, und die Piste war natürlich katastrophal. Es gab keine Busse dorthin. Die einzige Möglichkeit war, sich einen LKW zu suchen und dann hinten aufzusteigen und dann durch den Urwald. Am ersten Tag gab es keinen LKW, also musste ich nochmal übernachten. Am nächsten Tag fanden wir dann einen LKW, der eigentlich nur bis zum Kilometer 70 fahren wollte. Aber nachdem wir eine Gruppe von 15 Leuten waren insgesamt, wir sind nicht zusammengereist, aber eben andere Leute, die auch dorthin wollten, das ging an die Grenze nach Brasilien, diese Strecke, hat der gesagt, okay, ich fahre dann bis zum Kilometer 80. So fuhren wir los, hinten auf der Pritsche drauf, und es fing an zu regnen und zu regnen, und die Piste wurde immer schlimmer und immer schlimmer, und wir kamen zum Kilometer 70 und er hat gesagt, bis hierher und nicht weiter, das ist zu schlimm, die Piste, und es geht nicht. Und wir standen mitten im Urwald, da gab es zwei Hütten und sonst nicht mehr. Ja. Was blieb uns übrig? Es hatte zum Glück wenigstens dann aufgehört zu regnen bis dahin, aber es blieb uns nichts anderes übrig, als zu Fuß zu laufen. 10 Kilometer durch den Urwald. Zu meinem Pech hatte ich nur einen Koffer bei mir und nicht einmal einen Rucksack. Okay, ihr könnt euch vorstellen, wie diese 10 Kilometer waren. Zuerst hier die Last getragen, bis der Arm zu lahm wurde, dann hier. Dann ging es auch nicht weiter. Irgendwann habe ich ihn dann auf den Kopf gelegt. Das ging auch mal ganz gut eine Zeit lang. Aber dann bin ich ausgerutscht und in den Schlamm geflogen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie ich ausgesehen habe. Aber da war ein kluger Peruaner bei mir und er hat gesagt, du, der Koffer, der hat doch 2 Riemen. Warum machst du diese Riemen nicht länger und nimmst sie hinten als Rucksack drauf? Oh, das war eine super Idee. Gesagt, getan. Ich habe den Koffer auf meinen Rücken geschnallt. Und das ging ganz gut am Anfang, aber es war halt doch kein Rucksack. Ja. Und so langsam habe ich dann gemerkt, wie die Riemen dann anfangen, hier einzuschneiden in meine Schultern. Dann habe ich langsam angefangen, zu spüren, dass die Finger taub werden. Und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt den Koffer runternehme, dann weiß ich nicht mehr, wie ich weiterlaufen soll. Folglich habe ich beschlossen, egal wie sich die Finger anfühlen, ich laufe weiter, den nehme ich nicht wieder runter. Und so bin ich 10 Kilometer mit dieser Last durch den Urwald gelaufen. Ist es nicht in unserem Leben manchmal genauso, dass wir so Lasten mit uns herumtragen, die wir nicht mit uns herumtragen müssten? Ja? Jesus würde uns gerne diese Lasten abnehmen. Ganz neutrale Dinge in unserem Leben, die keine Sünde sind und trotzdem Lasten in unserem Leben. Und davon gibt es heute eine ganze Menge von Lasten. Lasst mich doch mal mit sowas anfangen. Ja? Auch das ist schon eine enorme Last in unserem Leben geworden, die uns Zeit raubt. Ja, diese Zeitfresser, das ist ja ein tolles Gerät, mit dem man heute so viele tolle Dinge machen kann. Unglaublich, was man damit heute machen kann. Wir benutzen ja nur Prozentpunkte von dem, was dieses Gerät kann. Ja, aber denken wir mal drüber nach, wie viel Zeit geben wir diesem Gerät? Und dann sagen wir, oh, ich habe keine Zeit, Bibel zu lesen oder zu beten und ähnliches. Ja. Soziale Netzwerke, Internetspiele, ja. Netflix, alles ja grundsätzlich nicht verkehrte Dinge, aber Dinge, die schnell in unserem Leben zur Last werden können. Aber es können auch Dinge sein wie Sport. Wer in meinem Alter ist, der weiß, wie wichtig Sport langsam wird. Und trotzdem kann Sport auch ganz schnell eine zu große Bedeutung in unserem Leben ergreifen und dann auch wieder zur Last werden für unser Leben. Oder es kann auch Urlaub sein. Oder die unendlichen Freizeitangebote, die es heute gibt, mit denen, wo wir tolle Dinge machen können. Ja. All das kann ganz schnell auch zur Last in unserem Leben werden. In Matthäus 6, Vers 33, was heißt da? Trachtet zuerst. Danke für dieses Wort. Okay, da heißt es, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Das ist Gottes Ordnung. Ja? Und sobald wir zulassen, dass andere Dinge drüber stehen, wird es zur Last in unserem geistlichen Leben. Ja? Wird es zu einer Last, die uns daran hindert, dem Herrn zu dienen, so wie wir ihm eigentlich dienen wollen, dienen sollten. Ja? Und ja, wir berauben uns damit vieler Dinge. Trägst du noch Lasten mit dir, die dich hindern in deinem Glaubensleben? Wiederum, es gibt nur eins. Leg sie ab. Ja, das ist der Rat des Hebräerbriefschreibers. Leg sie ab. Das müssen wir ablegen. Das müssen wir hinter uns lassen, um dem Herrn von Herzen dienen zu können. Das Dritte, was ich gefunden habe, was uns daran hindert, dem Herrn zu dienen, ist das fehlende Ausharren. Ja, da heißt es, und lasst uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, okay, Ausharren ist ein ganz wichtiger Begriff im Neuen Testament, finden wir immer wieder, vielleicht nicht jetzt unbedingt direkt im Sinne von Ausharren, aber bleiben, in Jesus bleiben, in seinem Wort bleiben, das sind Begriffe, die wir ständig wiederfinden, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Glaubensleben ist. Jetzt das Problem ist, dass heute Beständigkeit oder Ausharren nicht wirklich eine wichtige oder wichtige vielleicht schon, aber eine geschätzte, sagen wir mal besser so, eine geschätzte Tugend ist. Ja? Warum sage ich das? Weil wir heute Betonung auf die Gefühle zum Beispiel legen, ja? Dass wir ja, versuchen, uns wohl zu fühlen, auch in unserem geistlichen Leben wohl zu fühlen. Und wenn ich halt mich nicht wohlfühle, dann mag ich auch nicht, dann mache ich es auch nicht. Ja? Und das ist eigentlich ein Widerspruch oder ein Gegensatz zu dem, was Ausharren bedeutet. Ausharren ist ja gerade dann, dass wir auch gerade dann dranbleiben, wenn wir uns nicht danach fühlen. Ja? Diese drei Verse haben ja ein bisschen das Bild vom Sportler, den der Hebräerbriefschreiber verwendet als Bild für uns. Und um einen Wettkampf zu gewinnen, dann braucht es ja auch Ausharren. In Peru, der wichtigste Sport ist natürlich der Fußball. Ja? Und wenn man so die Jugendlichen anschaut, fast jeder Jugendliche möchte gern Profifußballer werden. Unser Sohn ist ja auch in Peru aufgewachsen und sein Wunsch war auch, Profifußballer zu werden. Aber woran scheitert es meistens? An diesem Ausharren, an dieser Beständigkeit, wirklich zu trainieren. Und um in diese Sphären vorzudringen, dann braucht es wirklich eine besondere Beständigkeit. Und die meisten scheitern daran, weil sie mehr auf ihre Gefühle schauen, ja, weil sie gerne mal hier und da was machen, aber sich auch immer die Optionen offen halten wollen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Jugend heute gerne macht. Man hält sich alle Optionen offen und deswegen möchte man sich auch nicht zu einer konkreten Mitarbeit verpflichten, weil das ist ja schwierig. Also man findet leicht Menschen, zumindest ist das bei uns in Peru so, man findet leicht Menschen, die mal schnell in irgendeinem Dienst unterstützen. Aber es ist immer schwer, jemanden zu finden, der beständig einen Dienst auch ausübt, für einen Dienst bereit ist. Aber Gemeinde besteht darin, besteht im Endeffekt aus diesen freiwilligen Mitarbeitern. Und wir als vollzeitliche Mitarbeiter sind eigentlich die unwichtigsten Personen, sage ich immer so. Ja. Klingt komisch, wenn ich das sage, aber ich glaube schon, dass da ganz viel dran ist. Ja. Wenn die vielen freiwilligen Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde nicht da wären, könnten wir zusperren, sofort. Ja. Wäre völlig unmöglich. Wenn ich nicht da bin, unsere Gemeinde funktioniert. Die 2 Monate, die wir in Deutschland sind, die funktioniert. Ja. Aber wenn die ganzen Mitarbeiter da wären, die würde nicht eine Woche funktionieren. Ja? Also das ist wirklich, diesen Blick müssen wir behalten. Gemeindearbeit ist in erster Linie diese Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sagen, ich bin bereit, einen Dienst zu übernehmen, ich bin bereit, darin zu dienen, ich bin bereit, dieses zu machen, jenes zu machen. Aber dafür braucht es Beständigkeit, braucht es Ausdauer, braucht es Beharrlichkeit. Fehlt dir diese Beständigkeit, dieses Ausharren, dann gibt es nur eins, das musst du trainieren. Ja. Das muss man trainieren, das fällt nicht vom Himmel. Da muss man dranbleiben und immer wieder den Herrn bitten, Herr, gib mir Kraft, da auch durchzuhalten und gib mir Freude, auch dann, wenn es vielleicht mal nicht, wenn mir nicht so danach ist, weil das ist ja wichtig. Aber dazu ist eins, der letzte Punkt wichtig, der vierte Punkt, das ist das fehlende Schauen auf Jesus. Nochmal schnell zurück, ich schlage es mal hier nochmal auf. Da heißt es ja in den Versen, deshalb lassen uns auch nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und dann heißt es weiter, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja. Auf den müssen wir immer wieder blicken. Und das ist das ganz Wichtige, das Allerwichtigste am Ende. Das ist schlussendlich der wichtigste Aspekt. Ohne den die anderen drei, die ich erwähnt habe, am Ende auch nicht funktionieren. Oder am Ende ein Krampf werden. Ja, die Beharrlichkeit, wenn wir nicht auf Jesus schauen, wenn wir den Blick auf Jesus verlieren, dann wird die Beharrlichkeit zum Krampf. Ja, dann wird die Beharrlichkeit zur Last. Dann wird dieses, ach, jetzt muss ich doch wieder in den Kinderdienst und ich will doch gar nicht. Dann wird es eben zur Last in meinem Leben, wenn ich diesen Blick auf Jesus verliere. Das ist, denke ich, immer wieder der allerwichtigste Punkt. In Peru, ich weiß nicht, wie das hier ist, immer wieder, wenn es dann zur Predigt kommt, dass dann irgendjemand sagt, so, jetzt kommt der wichtigste Punkt vom Gottesdienst, da bin ich absolut anderer Meinung. Ja. Es gibt keinen wichtigsten Punkt im Gottesdienst. Alles ist wichtig. Und gerade auch die Zeit des Lobpreises, die Zeit der Anbetung, ist, denke ich, in diesem Sinne eben gerade der wichtige Punkt. Das ist der Moment, wo wir auf Jesus aufschauen. Ja. Das ist der Moment, wo wir zu ihm aufblicken, wo wir uns auf ihn ausrichten und wieder neu diese Freude bekommen, um dann auch diesen Dienst gerne zu tun. Ja? Weil wenn es und der Dienst, den wir in der Gemeinde tun, wenn der zur Last wird, dann stimmt irgendwas eben auch nicht mehr. Gerade in unserer Beziehung zu Jesus. Jetzt ist es in der Theorie wiederum leicht gesagt, auf Jesus aufschauen. Und ich als Missionar oder Pastor, da können wir mal meinen, ja, der weiß ja, wie das funktioniert. Und trotzdem möchte ich euch sagen, ich ertappe mich so oft in meinem Leben, wo ich gerade diesen Blick auf Jesus, ja, eben verliere oder nicht habe. Ja. Ich bin ein Mensch, der gerne Dinge auch angeht. Gerade wenn Probleme auftauchen, dann bin ich jemand, der schnell mal auch gleich die Hand anlegt und nicht lang fackelt, nicht lang wartet. Und so ertappe ich mich immer wieder dabei, dass wenn ein Problem, sei es in der Gemeinde oder auch in meinem persönlichen, privaten Leben ist, wenn da was ist, dann finde ich mich darin wieder, eine Lösung zu suchen und hier zu arbeiten, dort zu arbeiten. Und oftmals ermische ich mich, erst wenn es dann nicht funktioniert und nicht funktioniert. Und ich dann irgendwann sage, hey, warum bete ich eigentlich nicht? Versteht ihr, was ich euch sagen will? Ich habe in dem Moment den Blick auf Jesus verloren gehabt. Ja. Sollte ich nicht eigentlich zuerst mal zu ihm aufblicken und sagen, Herr, du kennst mein Problem, du hast doch sowieso die beste Lösung. Und du kannst sie mir geben. Das muss jetzt auch nicht ein stundenlanges Gebet sein. Ich möchte auch gar kein Schema anlegen, wie das aussieht. Aber dieser Blick auf Jesus, wenn wir den verlieren, dann wird alles andere, was ich heute erwähnt habe, auch nicht funktionieren. Hast du noch diesen Blick auf Jesus? Welche Rolle spielt Jesus wirklich in deinem alltäglichen Leben? Dieses wirklich ist nicht ein Füllwort, ja, sondern wirklich, ja, nicht in Theorie, sondern in meinem täglichen Leben, in meinem alltäglichen Leben, in meinem Berufsleben, in meiner Familie, in meinem, ja, Nachbarsleben, Nachbarschaft, all diese Dinge, ja. Und wenn du das verloren hast, es gibt nur eins. Richte deinen Blick wieder neu auf Jesus, schau zu ihm auf. Lass dir von ihm wieder neue Kraft geben, einen neuen Blick, eine neue Ausrichtung, einen neuen Glaubensmut, um die Dinge neu anzugehen, um diese Sünde ablegen, um dieses Last ablegen, wirklich anzugehen, den Kampf des Glaubens neu zu kämpfen, die Beharrlichkeit, die Ausdauer neu anzugehen. Ja, Gott möchte, dass wir in seinem Reich mitarbeiten, aktiv mitarbeiten, wie auch immer das aussehen mag. Ich lasse euch da völlige Freiheit. Aber es gibt Hindernisse. Gibt es Sünde oder Last in deinem Leben, fehlendes Ausharren oder fehlendes Ausschauen auf Jesus? Dann pack es an. Lasst uns beten. Herr, danke für dein Wort, dass du uns immer wieder neu ausrichten möchte auf das, was wirklich wichtig ist. Herr, vergib uns, wo wir da Dinge verloren haben unterwegs, wo wir Prioritäten falsch gesetzt haben, wo wir den Blick auf dich verloren haben. Ja, wo wir mit dir nicht ausgeharrt haben. Ja, oder wo wir sogar Sünde geduldet haben in unserem Leben. Ja, wir bringen das dir heute Morgen. Ja, weil wir wollen dir dienen. Es ist das größte Vorrecht, das wir haben, dir, dem Herrn zu dienen, dir, dem König zu dienen. Ja, wir wollen, dass du König bist. Und so wollen wir uns auch, dir als Untertanen zur Verfügung stellen, Herr, weil es das größte Vorrecht ist, dir, dem König der Könige, von Herzen zu dienen. Ja. Hilf du jedem Einzelnen von uns, die Dinge anzugehen in seinem Leben, die notwendig sind anzugehen. Gib du da Gnade dazu. Deine Gnade. Ja, dass die Praxis auch da wieder mit der Theorie zusammenkommt und wir dir von Herzen dienen können. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen.